Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Chemnitz, gerade noch Kulturhauptstadt, und im kommenden Jahr folgt dann das Festival Theater der Welt mit etwa 40 internationalen Aufführungen. Gleich werden wir vom Generalintendanten Chemnitz, Christoph Dietrich, hören, welche künstlerische Vielfalt im kommenden Jahr dort zu erleben sein wird. Außerdem sprechen wir über den US-amerikanischen Künstler Elm. Er wird das Land bei der kommenden Biennale in Venedig vertreten und dies wohl mit Rückendeckung der Trump-Regierung. Und wir erfahren vom Architekten Andreas Kraftschick, warum modulares Bauen so viele Vorteile hat, dass er mit seinem Büro 45 neue Schulen in Berlin baut. Jetzt ist eine aus Holzmodulen gebaute Schule eröffnet worden. Wie stark und vielseitig die deutsche Theaterlandschaft ist, das bilden wir hier im Deutschlandfunk Kultur regelmäßig ab, indem wir in Fazit von den wichtigen Premieren berichten und von Festivals, ergänzt durch Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern und Analysen zum Theatergeschehen in unserem Theatermagazin Rang 1. Und es gibt in Deutschland ja nicht nur die deutschen Theaterproduktionen. Wie wunderbar ist es, dass es das Festival Theater der Welt gibt, das alle 3 Jahre an einem anderen Ort in Deutschland stattfindet und das die unglaubliche Theatervielfalt weltweit spielt. 1981 gegründet vom Internationalen Theaterinstitut. Zuletzt hat es 2023 in Frankfurt am Main und in Offenbach stattgefunden. Von dort haben wir damals in einer Live-Sondersendung berichtet. Jetzt werfen wir einen Blick voraus auf den Sommer 2026. Dann wird nämlich in Chemnitz das nächste Theater der Welt Festival stattfinden. Am heutigen Abend haben die Festivalintendanten Christoph Dietrich und Stefan Schmidtke die 9 internationalen KuratorInnen nach Chemnitz eingeladen zum Gespräch in der Hartmann-Fabrik. Welche Ideen dort zirkulierten, welche Theatererwartungen und Hoffnungen geweckt wurden, das wird uns nun Christoph Dietrich sagen. Der Festivalleiter ist der Generalintendant des Theaters Chemnitz und jetzt am Telefon. Herr Dietrich, einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Die Idee des Abends war es, das Programm zu finalisieren. Wie hat denn das stattgefunden? Wie muss ich mir das vorstellen?
Wir hatten eine sehr schöne Veranstaltung für die Öffentlichkeit mit unseren Kuratorinnen und Kuratoren. Und vielleicht muss ich das ein klein wenig korrigieren. Finalisiert haben wir das Programm noch nicht. Es ging um ein Kennenlernen der Öffentlichkeit mit diesen Damen und Herren, die von allen Kontinenten kommen und ihren künstlerischen Profilen, was ihnen am Herzen liegt, was sie unter Theater verstehen und was sie vorhaben, von ihren Ländern, von ihren Kulturkreisen und von ihren Kontinenten nach Chemnitz zu holen.
Wie hat das jetzt stattgefunden? Haben die dann einzeln also berichtet, die 9 Kuratorinnen und Kuratoren?
Ja, wir waren leider nur 6 anwesende Kuratorinnen und Kuratoren. Wir hatten 2, die schon wieder in ihre Heimat zurückreisen mussten wegen dringender beruflicher Verpflichtungen. Aber wir hatten Kanada genauso dabei wie Senegal, wie Indien, wie China, Australien und Argentinien. Also dennoch eine breite Runde. Und dort wurden vor allen Dingen auch die Persönlichkeiten vorgestellt, was sie über ihre Heimat denken. Denn auch von den Kuratorinnen und Kuratoren kommt ja ein Stück Persönlichkeit in das Festival hinein. Und was für sie prägende Theatererlebnisse sind, und die Sie auch suchen in Ihrer Kuratierung und die Sie mitbringen möchten.
Können Sie vielleicht, Herr Dietrich, 1, 2 Beispiele nennen, die irgendwie besonders interessant sind? Ich weiß, das ist natürlich jetzt ein bisschen ungerecht, da was rauszupicken, aber vielleicht können Sie uns das einfach mal klar machen, welche Ideen, welche Fantasien da jetzt heute vorgestellt wurden.
Ja, vielleicht unsere indische Kuratorin Srishti Rai, die aus Mumbai kommt, und dort eben berichtet, dass als sie heranwuchs in dieser riesigen Stadt, die also ja um die 20 Millionen Einwohner hat, eigentlich für sie relevant nur 2 Theater existierten. Mhm. Und in der letzten Zeit hat das gewissermaßen explosionsartig zugenommen. Und es gibt ganz, ganz viele Spielstätten in einem Volumen von etwa 50, 60 bis 80 Personen, in denen sich eine sehr, sehr individuelle und reiche Kultur entwickelt, die sich auch ein Stück weit von traditionellen Formaten löst. Und genau dort richtet sie ihr Augenmerk drauf und sucht natürlich auch nach Verbindungen und Dingen, wie sie für uns in Europa, ganz speziell in Chemnitz, nützlich werden können.
Und das hat sie einfach so berichtet, erzählt oder hat sie das irgendwie bebildert auch?
Das ist vor allen Dingen verbal passiert, denn das Eigentliche, was diese Gruppe im Augenblick tut, ist noch mehr oder minder intern. Jeder hat so seine, sagen wir, 20 bis 30 Vorschläge mitgebracht und die werden jetzt von den Damen und Herren zu einem Programm verbunden. Nach ganz technischen Gesichtspunkten, was haben wir eigentlich für Bühnenmöglichkeiten, wie kann eine Disposition aussehen in der Mischung der Bühnennutzung und der Probenzeiten und ganz besonders natürlich, wie kann das auch ästhetisch zu einem Gesamtprodukt, zu einem Festival werden? Und in diesem Prozess stecken sie mittendrin und haben noch relativ wenig von den Details verraten. Die eigentliche Programmveröffentlichung wird im März sein. Ich gehe davon aus, dass es schon das ein oder andere Highlight gibt, was vorneweg feststeht und vielleicht ab dem Januar bereits präsentiert werden kann.
Also das Ganze gewissermaßen als Vorbereitung für die Finalisierung dann. Und wir müssen das dazu sagen, es geht ja nicht nur um Theater, es geht auch um Tanz, Oper, Musik, Konzert, Performance. Es ist also eine ganze Bandbreite.
Das ist eine sehr große Bandbreite, denn wir sind ja als gastgebendes Theater Chemnitz ein Fünf-Sparten-Haus und haben uns es auch auf die Fahne geschrieben, dieses Profil für die Einladung für Theater der Welt wirksam werden zu lassen. Wie genau die Mischung aussehen wird, wissen wir nicht. Aber es ist ja auch bekannt, dass es sehr viele Performances gibt, die sich inzwischen einer ganz klaren Zuordnung zu diesen Sparten auch ein wenig verschließen, die im performativen Bereich stattfinden oder ein Crossover, eine Mischung darstellen oder auch ganz traditionellen Formen folgen, die gerade nach unserem Eindruck einen Aufwind erleben weltweit, die Neugier auf Darbietungen indigener Art und weiteres. Auf das dürfen wir gespannt sein.
Chemnitz 2025, Kulturhauptstadt und nun gleich im Anschluss das Festival Theater der Welt. Was bedeutet das für die Stadt? Was sagt uns das, Herr Dietrich?
Na, ich möchte mit einem ganz wichtigen Satz beginnen. Und zwar, ich glaube, das eine ist ohne das andere gar nicht denkbar. Wir hatten 2020 den Titel Kulturhauptstadt zuerkannt bekommen und in einem wirklich Anflug von großem Mut hatten Stefan Schmidtke und ich den Plan geschmiedet, gewissermaßen in einer Art Erbe gleich über ein weiteres Highlight der Kunst in der Stadt zu sprechen. Und nun sind wir dabei, das auszurichten. Die Idee ist ja, dass die Nachnutzung der wunderbaren Struktur der Kulturhauptstadt GmbH stattfinden kann, die ja dafür da ist, große Kulturevents zu organisieren. Dort ist also kein Neuaufbau notwendig, sondern die Zusammenarbeit des Theaters und der Kulturhauptstadt GmbH, die sofort in der Lage ist, dort hineinzugehen. Und es ist auch ein etwas neuer Fakt, dass dieses Festival gar nicht in seine große Metropole wie Frankfurt oder Hamburg gegeben wird, sondern nach Chemnitz. Ich glaube, das trägt auch den Stempel der Selbstermächtigung der Kulturhauptstadt in sich.
Da werden also die Besucherinnen und Besucher auch wieder Spielorte kennenlernen oder wieder erleben, die sie jetzt auch als Besucherinnen und Besucher der Kulturhauptstadt erlebt haben.
Davon ist auszugehen. Wir haben viele Dinge erprobt in diesem Jahr, auch schon in den Jahren davor im öffentlichen Raum, sei das mit Tanz oder anderen Darbietungen, aber auch unsere Räume und selbst solche Dinge wie Probenzimmer, Probenräume, die sonst dem Publikum eher verschlossen sind, interessieren natürlich weltweite Kuratoren brennend für ganz andere Formate, wie wir sie jetzt vielleicht nicht spontan vor Augen haben. Das wird auf jeden Fall eine Entdeckungsreise werden, wenngleich natürlich auch unsere großen und technisch gut ausgestatteten Bühnen eine wichtige Rolle spielen werden.
Ein Blick voraus auf das Festival Theater der Welt in Chemnitz im kommenden Jahr, und zwar im Juni und dann Anfang Juli. Einer der beiden Festivalleiter war das, der Generalintendant des Theaters Chemnitz, Christoph Dietrich. Herr Dietrich, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Das Kunsthaus Dahlem im Berliner Grunewald hat in diesem Sommer sein 10-jähriges Bestehen gefeiert. Die Geschichte des Ortes reicht allerdings sehr viel weiter zurück. Erbaut wurde das Haus 1942 als Staatsatelier für Arno Breker, der mit seinen Plastiken das Bildungsprogramm der Nazis gestaltete. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog der Bildhauer Bernhard Heiliger in den Ostflügel des Gebäudes und 1963 entdeckte dann der italienische Maler Emilio Vedova als Stipendiat der amerikanischen Ford Foundation das Atelier. Jetzt erinnert das Kunsthaus Dahlem als Museum für die Kunst der Nachkriegsmoderne an diesen Arbeitsaufenthalt von Emilio Vedova. Mehr als Bewegung um ihrer selbst willen heißt diese Ausstellung. Simone Reber hat sie gesehen.
Die historischen Fotos zeigen einen Berserker bei der Arbeit. Bei seinem Aufenthalt in Berlin hat Emilio Vedova das einstige Staatsatelier von Arno Breker angefüllt mit kreativem Chaos. An den Wänden hängen Zettel, Fetzen bemalter Leinwand, Fragmente seiner Plurimi stehen auf dem Boden. In einem Foto sieht man, wie der Künstler, ein Hühne, in eines seiner Werke hineinkriecht wie ein Mechaniker in den Motorraum. Der Aufenthalt von Emilio Vedova in Berlin erinnert an den Versuch einer Hexenaustreibung, ein Ringen mit den Gespenstern der Vergangenheit. Dorothea Schöne, die künstlerische Leiterin, hat für die Schau Werke ausgewählt, die damals vor Ort entstanden.
Es gibt ein ganz kleines Büchlein, wo er seine großen Plurime explizit als Gegenpode zu den brekerschen neoklassizistischen überidealisierten Werken sieht. Und ich denke, dass Besucher, Besucherinnen sich das sehr schnell auch erschließt, einfach durch ganz klare Ausschnitte aus Zeitungen, aber dann auch über diese Gegensätzlichkeit der Ästhetik.
Alles ist in Bewegung in den Plurimi, einer Erfindung von Emilio Vedova. Die Pinselstriche peitschen über die Leinwand, rasen aufeinander zu, kreuzen sich, verwirbeln. Dazwischen Fotos, Texte, Buchstaben in Dada-Tradition. Emilio Vedova, 1919 in Venedig in armen Verhältnissen geboren, arbeitete als Kind in einer Lackierfabrik, erzählt Elena Bianchini vom Vorstand der Vedova-Stiftung.
Das war sein erster Kontakt zu Farben. Dann begann er zu zeichnen. Und erst sonntags auf den Markusplatz gegangen, wo die Maler Passanten porträtiert haben, und hat die Farbreste mit nach Hause genommen. Und zu Hause hat er dann abends bei Kerzenschein angefangen zu zeichnen.
Die spannungsgeladene Ausstellung im Kunsthaus Dahlem zeigt Werke, die während Vedovas Aufenthalt in Berlin zwischen 1963 und 65 entstanden. Bis zu 3 Meter hoch stehen die Plurimi, mit Scharnieren verbundene Leinwände, im Raum. Exquisite Modelle zeigen in Vitrinen den Entstehungsprozess dieser dreidimensionalen Kunst.
Ich glaube, das sind wie befreite Gemälde. Das formuliert er auch immer wieder, dass es eigentlich die Befreiung des Tafelbildes von der Wand, dass es in den Raum reingehen kann, dass man Farbe und auch die Form eines Gemäldes von jeder Seite aus anders wahrnehmen kann.
Als Emilio Vedova Ende 1963 auf Einladung der amerikanischen Ford Foundation nach Berlin kommt, sucht er sich das ehemalige Staatsatelier von Arno Breker selbst aus. Der faschistischen Ästhetik, die den Blick manipulativ lenkt, setzt er die Möglichkeit multiperspektivischen Sehens entgegen. Und er thematisiert mit Fundstücken aus Berlin die deutsche Vergangenheit, sagt Elena Bianchini.
Part of the materials that they found here.
Ein Teil des Materials, das er fand, war noch Propagandamaterial. Und es hat ihn getroffen, dass er immer noch auf reale Spuren der Nazizeit gestoßen ist. In Italien hatte er zur Resistance gehört. Er hatte gegen die Nazis und die Faschisten gekämpft. In Berlin hat er dann sehr große, sehr starke Werke geschaffen. Und ich denke, das war eine Reaktion auf das Gefühl im Atelier.
Was also the feeling of this studio.
Das Hauptwerk aus dieser Zeit, das absurde Berliner Tagebuch 64, schenkt der Künstler später der Berlinischen Galerie. In der Ausstellung im Kunsthaus Dahlem wird die Zerrissenheit der Stadt sichtbar, wird die Widersprüchlichkeit von Geschichte erfahrbar. Zur Absurdität der Zeit gehört auch, dass ausgerechnet Werner Haftmann den einstigen italienischen Partisanen Emilio Vedova nach Berlin einlud. Es war eine Zeit, in der bestimmte Fragen nicht gestellt wurden, glaubt Dorothea Schöne.
Heute wissen wir alle, welch höchst problematische Position Haftmann hatte. Vedova wird es als ehemaliger Partisan gar nicht gewusst haben, dass Haftmann Hatz auf die Partisanen gemacht hat in Italien.
Erst 2021 wird bekannt, dass der Kunsthistoriker Werner Haftmann, Mitbegründer der Documenta, erster Direktor der neuen Nationalgalerie, seit 1933 der SA angehörte. Er soll in Italien an der Verfolgung und Folterung von Partisanen beteiligt gewesen sein. Bei aller Hellsichtigkeit für die Unterströmungen seiner Zeit hat Emilio Vedova diese Abgründe wohl nicht erahnt. Heute verleiht das Schweigen, das so nah an die Gegenwart heranreicht, der Ausstellung eine unmittelbare Brisanz.
Emilio Vedova, mehr als Bewegung um ihrer selbst willen. Die Ausstellung im Kunsthaus Dahlem in Berlin ist bis zum 8. März zu sehen. Simone Reber berichtete. Die Kunstbiennale in Venedig gehört neben der Documenta in Kassel zu den wichtigsten Ausstellungen weltweit. Und es ist für eine Künstlerin, einen Künstler nach wie vor eine ganz große Auszeichnung, bei diesem Kunstevent der Superlative einmal die eigene Nation im Länderpavillon vertreten zu dürfen. Entsprechend groß ist jedes Mal die Spannung, wenn die großen Kunstnationen ihre Nominierungen bekannt geben. Die USA haben gestern nun ihren Künstler für die Biennale 2026 bekannt gegeben. Und mein Kollege Stefan Koldehoff wird uns nun diese Entscheidung politisch und auch ästhetisch einordnen. Herr Koldehoff, wer ist denn dieser Elmer Allen, der da nominiert wurde?
Ja, das ist eine gute Frage, die sich heute, glaube ich, ganz, ganz viele stellen, auch in den USA. Ich habe da mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Es ist kein großer Name. Es ist ein 55 Jahre alter, in Utah geborener, heute in Mexiko lebender Künstler, der vor allem plastisch arbeitet. Und das zwischen Abstraktion und Ungegenständlichkeit. Also man erkennt nicht viel in seinen Skulpturen. Er hatte bisher keine Ausstellungen in großen Museen, weder in den USA noch sonst wo auf der Welt. Und wie gesagt, ist wenig bekannt. Und die Überraschung, die rührt eben daher, dass der prominent in den Giardini gelegene amerikanische Pavillon vorher bespielt wurde von Größen wie Robert Rauschenberg und Ed Ruscha und Jenny Holzer und Jasper Jones. Also es ist schon erstaunlich, dass da jetzt eigentlich ein relativ Unbekannter ausgewählt wurde.
Können Sie denn ein bisschen beschreiben, welche Art von Kunst dieser Elmer Allen macht?
Ja, Sie können sich zum Beispiel große, unregelmäßige, ein bisschen transparente Kugelformen vorstellen mit Ausbuchtungen hier, Ausbuchtungen dort. Sie können sich Skulpturen vorstellen, die eigentlich gar keiner herkömmlichen geometrischen Form zuzuordnen sind, wo hier ein Arm rauskommt und da noch ein Ast weggeht, und das Ganze gibt's in groß wie in klein, also amorphe Gebilde, irgendwie an gallertartige Körper erinnernd, die, wie gesagt, nicht mal abstrakt sind, einfach nur ungegenständlich.
Jetzt müssen wir ja mal den größeren politischen Zusammenhang auch in den Blick nehmen, Herr Koldehoff. Donald Trump hat ja auch eine kulturpolitische Agenda. Wer entscheidet denn in den USA über den Pavillon und über diese Nominierung überhaupt?
Also bisher sind die Künstlerinnen, die den Pavillon bespielen, immer in Zusammenarbeit mit einem großen Museum vom National Endowment of the Arts nominiert worden. Das ist die größte staatliche Kulturorganisation, die vergibt Stipendien, die fördert aber auch einzelne Projekte. Deren Etat ist aber tatsächlich von der Trump Administration in den letzten Jahren ganz, ganz stark, also schon in der ersten Amtszeit, zurückgekürzt worden. Und es hat auch inhaltliche Vorgaben gegeben. Und die sind jetzt raus beim Pavillon, und stattdessen entscheidet eine neue Organisation namens American Arts Conservancy. Die ist erst in diesem Jahr gegründet worden. Die durchschaut auch von den Kolleginnen, mit denen ich gesprochen habe, niemand so recht. Keine Personen angegeben. Die sind aber diejenigen, die sich jetzt für Elmer Allen entschieden haben.
Vielleicht mal ein kurzer Blick nach Deutschland auch. Wer wählt denn hier die Künstlerin oder den Künstler aus?
Hier ist das zwar federführend, das Auswärtige Amt, die wissen aber aus leidvoller Erfahrung vor vielen Jahrzehnten, dass man sich aus der Kunst schön raushält. Deswegen wurde das weiter delegiert ans Institut für Auslandsbeziehungen. Und in anderen Ländern ist das nicht anders. In Großbritannien das British Council, in Frankreich ist es das Institut Français, das da die entscheidende Rolle spielt. Also irgendwie schon der Staat, weil er ja repräsentiert wird, aber weitergegeben an unabhängige Organisationen, die wiederum unabhängige, transparente Jurys berufen.
Nun stehen ja die Museen in den USA, wie ja auch die Universitäten, aber das ist ein anderes Thema, die stehen unter Druck, massiv unter Druck. Die Regierung Trump versucht, Einfluss auf Themen und auf Ausstellungen auch zu nehmen. Sehen Sie diese Nominierung jetzt für Venedig in diesem Zusammenhang, Herr Koldehoff?
Also der Künstler selbst sagt zwar, dass ihm inhaltlich keine Vorgaben gemacht wurden. Ich glaube, dass das jedenfalls in einem größeren Sinne nicht so richtig zutrifft. Es gibt gibt schon Vorgaben seitens des State Department, also auch da ist das Außenministerium über allem. Das hat schon vorgegeben, wer da als Künstlerin auftritt muss und das in einem ganz verbindlichen Sinne nachdenken über amerikanische Werte, die auch vorantreiben. Der Pavillon müsse einen nicht politischen Charakter haben. Das Ganze müsse repräsentativ für die amerikanische Gesellschaft, für das kulturelle, soziale, politische Leben sein. Und wenn man dann noch sieht, dass ursprünglich mal ein ganz anderer Künstler, nämlich Roberto Lazzarini, ausgewählt worden war vor einigen Monaten, der ein ganz anderes Thema hat, der durchaus politisch in seiner Kunst ist und dann das State Department aber gesagt hat, nee, das bitte nicht. Jetzt aber zur Neuwahl sagt, das ist ein Symbol des kollektiven Optimismus, Selbstverwirklichung. Das Ganze fördert weiter den Fokus der Trump Administration, so heißt es wörtlich, auf die Präsentation amerikanischer Exzellenz. Dann ist das natürlich eine dezidiert politische Entscheidung.
Das klingt ja ganz schrecklich. Kollektiver Optimismus, also eine ganz klare politische Entscheidung, die von ganz oben dann auch gekommen ist.
Ja, das muss man, glaube ich, so sehen. Sie haben es selbst gerade gesagt, nicht nur in den Vereinigten Staaten ist inzwischen erkannt worden, dass man den Charakter einer Gesellschaft am besten über die Kultur beeinflussen und verändern kann. Also das, was da jetzt stattfindet, das ist nicht so platte Make America Great Again Propagandakunst oder Trumps Gold-Deko-Orgie oder sowas. Das traut man sich dann wohl auf der größten internationalen Kunstbühne doch nicht. Es ist eher so eine Flucht ins Unverbindliche und in etwas aus dem jeder herauslesen kann, was er gerne möchte. Und das kann auch die Regierung. Und darum geht es ja im Moment in den USA.
Der US-amerikanische Künstler Elmer Allen wird im kommenden Jahr die USA bei der Biennale in Venedig vertreten. Eine politische Entscheidung, wir haben es gehört, diese Flucht ins Unverbindliche, wie Sie es genannt haben, Herr Koldorf. Dankeschön, guten Abend.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach dem Kunstraub im Pariser Louvre hat die Polizei 4 weitere Tatverdächtige festgenommen. Es sind 2 Männer und 2 Frauen aus dem Großraum Paris. Laut französischen Medien ist darunter auch der 4. bislang noch gesuchte Einbrecher. Die 3 anderen und mehrere mutmaßliche Helfer wurden bereits festgenommen. Von der Beute fehlt weiter jede Spur. Bei dem Blitzeinbruch hatten Maskierte nur wenige Minuten gebraucht, um mit Hilfe eines LKW und einer Hebebühne durch ein Fenster ins Museum zu gelangen und dann mit 8 kostbaren Schmuckstücken auf Motorrollern zu flüchten. Das Museum schätzt den Wert auf 88 Millionen Euro. Den Musikschulen gehen die Lehrkräfte aus. Und zwar so extrem, dass die komplette musikalische Bildung sterben könnte. In Zahlen, fast 15.000 Pädagogen gehen laut einer Studie in den nächsten Jahren in den Ruhestand, aber es kommen nur 4.000 neue nach. Dabei ist die Nachfrage nach Musikunterricht ungebrochen. Das Problem? Der begabte Nachwuchs will lieber Konzertmusiker auf der Bühne sein, als sein Dasein an einer Musikschule zu fristen. Hinzu kommt, viele Musikschulen Land auf Land ab sind in einer Schwebesituation, weil ein endgültiges Urteil zum Sozialstatus für tausende Musiklehrer aussteht. Hauptsächliche Gründe sind nach Angaben des Deutschen Musikrates aber nicht nur zu wenig Geld und schlechte Arbeitsverhältnisse an den Schulen. Die Studie zeigt, wer Musik lehrt, identifiziert sich stark damit und sieht seine Tätigkeit als hocherfüllend an. Das ist aber nicht unendlich, sagte die Präsidentin des Deutschen Musikrats Grün im Deutschlandfunk Kultur.
Ich habe einfach zu oft erlebt, dass ich von Schülerinnen und Schülern gefragt wurde, was machst du eigentlich beruflich? Als ob ich das nur so als Hobby täte. Wir müssen mit dieser Bescheidenheit aufhören. Und mich persönlich hat sehr überrascht, dass viele, die den Beruf der Musikschullehrkraft kritisch sehen, denken, sie hätten dort eine blockierte Autonomie im Sinne von, die können sich nicht als Künstlerinnen und Künstler ausleben. Das ist ein falsches Narrativ in meinen Augen, weil man kann wohl unterrichten und künstlerisch tätig sein. Das befruchtet sich ungemein gegenseitig.
Lydia Grün, Präsidentin des Deutschen Musikrats. Der Wolfgang-Hahn-Preis wird jährlich von der Gesellschaft für moderne Kunst am Museum Ludwig in Köln vergeben und ist einer der renommiertesten Kunstpreise in Deutschland. Jetzt wird damit der südkoreanische Künstler Lee U-Fan geehrt. Seit den 1970er Jahren prägt vor allem seine reduzierte Malerei die internationale Kunstszene, erklärte das Museum. U-Fan arbeitet mit breitem Pinsel und platziert Punkte, Linien und Rechtecke auf großformatigen Leinwänden. Mit dem Preisgeld von 100.000 Euro erwirbt das Museum Ludwig ein Werk des in Japan lebenden Künstlers. Einer der bekanntesten deutschen Internetstars, der Macher von Gewitter im Kopf, ist tot. Jan Zimmermann starb im Alter von 27 Jahren an den Folgen eines epileptischen Anfalls. Auf seinem YouTube-Kanal hatte er fast 2 Millionen Abonnenten. Zimmermann berichtete dort über sein Leben mit dem Tourette-Syndrom, einer neuropsychiatrischen Krankheit, die sich in sogenannten Ticks äußert. Ein extrem mutiges Format und ein Quantensprung bei der Aufklärung der Krankheit, sagte Christian Hempel, der die Seite tourette.de betreibt und selbst bei der Theatergruppe Rimini Protokoll aktiv ist im Deutschlandfunk Kultur.
Jan und Tim haben Menschen zum Thema abgeholt, die noch gar nicht wussten, dass sie zu dem Thema überhaupt abgeholt werden könnten. Und da waren also plötzlich Teenager am Thema Tourette interessiert. Diese Öffentlichkeitsarbeit ist eigentlich der erste Schritt in Richtung Heilung, sage ich immer. Wenn das Tourette oder die Ticks in gewisser Weise zur Normalität werden, dann weiß man im Grunde, wie sie gemeint sind und sind dann nicht mehr unbedingt diese krankhaften Ticks.
Christian Hempel, Betreiber der Seite tourette.de.
Jeden Tag, wenn nicht gerade Ferien sind, gehen Millionen Kinder und Jugendliche bereits früh morgens zur Arbeit. Sie gehen zur Schule und lernen stundenlang. Sie sitzen in Klassenräumen und versuchen, sich zu konzentrieren. Manchmal können sie ein bisschen Luft schnappen auf dem Schulhof. Das ist der Alltag, jahrelang, für Kinder und Jugendliche. In Berlin gehen zurzeit rund 400.000 Schülerinnen und Schüler täglich ihrer Arbeit nach. Das ist ihr direktes Lebensumfeld. Und viele, viele Schulen sind in einem teilweise erbärmlichen Zustand. Wir wissen das. Regelmäßig sind klar, und Horrorbeschreibungen zu hören. Mehrere hundert Schulen werden zurzeit allein in Berlin saniert. Was sagt uns das? Die Bildungsmisere ist, wenn man so will, auch eine Schulgebäudemisere. Und das in diesem sehr, sehr wohlhabenden Deutschland. Auch an dieser Stelle wird sichtbar, da gibt es bei der Verteilung des Wohlstands ein erhebliches Problem. Und nun die gute Nachricht. Gestern wurde die erste Holzbauschule in Berlin im Bezirk Mahlsdorf eröffnet. Sie sieht anders aus, als man Schulgebäude vielleicht noch aus der eigenen Schulzeit kennt. Sie ist im Modulbau aus Holz gefertigt. Gebaut hat die Schule das Architekturbüro Enkerback. Das Büro hat viel Erfahrung mit Holzbau und Modulbauweise. 45 Schulen sind im Bau und werden 2026 fertiggestellt oder sind bereits fertig. Sie sind alle in modularer Bauweise errichtet. In Berlin hat die Fertigstellung dieser gerade aktuellen Schule gerade mal 13 Monate gedauert. Wie diese Schule aussieht und funktioniert, das möchte ich nun mit Andreas Kraftschück vom Büro Enkerback besprechen. Er ist am Telefon. Herr Kraftschück, einen schönen guten Abend.
Guten Abend. Danke für das Gespräch.
Eine Schule aus Holz, vorgefertigt und vergleichsweise schnell und günstig zu bauen. Nehmen Sie uns doch mal mit gedanklich in eine solche Schule. Welche Räume, welche Materialien, welche Eindrücke bekomme ich denn, wenn ich als Schülerin, als Schüler, auch als Lehrer eine solche Schule betrete?
Zuallererst einmal sollten Sie sich wohlfühlen in einem Schulgebäude. Als Schüler ist man da ja mittlerweile nicht mehr nur von morgens 8 bis mittags um 1, sondern verbringt wahrscheinlich den Großteil seines Tages in solch einem Gebäude. Und das heißt also, unabhängig davon, wie das Gebäude erstellt worden ist oder geplant worden ist, soll es eine fröhliche und lichte und schöne Atmosphäre geben. Die Erinnerungen, die haben wir wahrscheinlich alle selber noch von unserer Schulzeit. Da lernt man Freunde kennen, da werden Erfahrungen fürs Leben gesammelt und die sollen einfach in einer positiven Atmosphäre stattfinden, wo ich nicht darüber nachdenken muss, ob ich aufs Klo gehen kann, ob es funktioniert, irgendwie, ob ich das Fenster aufmachen darf oder ähnliches, sondern da soll man sich frei bewegen können und dann auch in freier Art und Weise seine Gedanken laufen lassen können. Und so planen wir unsere Schulen.
Also man soll sich wohlfühlen. Das hat natürlich architektonisch ganz große Konsequenzen. Stichwort Modulbauweise. Schränkt denn dieses Denken in Serie Sie irgendwie ein als Architekt? Oder anders gefragt, wie viel Freiheit hat man denn da überhaupt zum Entwerfen?
Man muss schon im System denken. Es ist jetzt natürlich nicht möglich, dann irgendwo gekurvt, dreifach gekrümmte Wände herzustellen, irgendwo hängende Decken in Auditorien vielleicht zu machen, sondern es ist natürlich eine systemische Bauweise. Aber grundsätzlich baut man ja bei einer Schule sowieso relativ viele ähnliche oder gleiche Räume, weil die Klassenräume, ob sie nun in der 5. Klasse sind oder in der 10. Klasse, haben eigentlich einen relativ ähnlichen Anspruch. Und da kommt das System dann wieder irgendwo mit seinen Stärken zu Trage irgendwie. Das heißt also, ich kann dieses Repetitive, was da ist, natürlich sehr gut einander rein. Aber, und da muss man dann aufpassen, dadurch, dass Schule ja heute auch mehr oder weniger ein bisschen freier funktioniert und nicht mehr im Prinzip einer da vorne steht und die anderen im Prinzip in der Bank sitzen und für zuhören, sind natürlich auch diese Freiräume mitzudenken. Und unsere Schulen sind eigentlich ein Hybrid aus modular vorgefertigten Elementen und diesen freien Formen, die dann natürlich auch da Platz drin finden müssen.
Können Sie das vielleicht an einem Beispiel verdeutlichen, diesen hybriden Gedanken, also zwischen Freiheit und, und Form? Hm?
Also die Klassenräume als solche, die werden mittlerweile wie so Art Compartments um eine gemeinsame Mitte herum dargestellt. Das nennt man dann Forum oder Marktplatz oder wie gesagt Compartment. Und die Klassenräume sind natürlich relativ streng in ihrem Aufbau. Das ist dann einfach meistens ein rechteckiger Raum, irgendwo der um die 70 Quadratmeter hat. Und die gruppieren sich um diesen freien Raum herum, irgendwo der dann irgendwie eine gewisse Freiheit auch im Lernen und im Begegnen geben soll. Und den stellen wir natürlich dann nicht aus diesen Modulen her, sondern das werden dann aus klassischen Deckenelementen gemacht, die dann natürlich auch frei anzuordnen sind. Wir haben das jetzt nicht so als einen großen Platz gemacht, sondern das ist wie eine kleine Stadt. Jede Klassenstärke hat dann wie so einen kleinen Marktplatz, um den herum sich das alles gruppiert, wo wir dann auch Einbaumöbel drin haben, diese kleine Amphitheater, wo man sich treffen kann, wo man dann im Prinzip auch irgendwo die Pausen verbringen könnte.
Jetzt wollen wir natürlich nicht nur über die Modulbauweise sprechen, Herr Krawczyk, sondern auch über das Holz, also das Material. Ja. Holz ist ja ein CO2-Speicher. Ist Holz wirklich so nachhaltig, wie man immer denkt, oder ist das ein Trugschluss?
Grundsätzlich ist es erstmal nachhaltiger als viele andere Materialien. Es ist, wie gesagt, ein CO2-Speicher. Die gesamte Bauweise ist natürlich wahnsinnig viel leichter, als wenn ich in Stein oder in Beton baue. Das hat natürlich auch wieder Rückschlüsse dann auf die Fundamentierung, die Bodenplatte, die unten drunter ist, die natürlich viel weniger Gewicht tragen muss. Und ich glaube, das nachhaltigste Gebäude ist eigentlich das, was am längsten stehen bleibt. Wenn ich natürlich ein Gebäude herstelle, was in 5 Jahren niemand mehr mag, weil es irgendwie keine räumlichen Qualitäten bietet, dann ist das beste Material nichts wert. Aber wenn wir schon nachhaltig bauen und wenn wir schon dauerhaft bauen, dann ist Holz, gerade auch für eine Schule mit seiner Robustheit, einfach ein wahnsinnig schönes Material.
Und kann auch relativ einfach dann mal repariert oder überarbeitet werden.
Ja, da hilft ein kleines Sandpapier und da kann man das ein oder andere mit ausbessern.
Ein Thema, das Sie bestimmt schnell abräumen können. Wie feuergefährlich ist denn eine solche Holzschule?
Genauso feuergefährlich wie jedes andere Gebäude auch. Wir arbeiten mit Massivholz. Das heißt also, wir haben keine Hohlwände in dem Moment, die mit Wärmedämmung ausgestopft sind, sondern das sind massive 10 cm, 14 cm starke Holzplatten. Das ist ein sogenanntes Brettsperrholz. Das wird aus kreuzverleimten Elementen hergestellt. Das kennt man einfach selber, wenn man da ein Feuerzeug dran hält. Also das brennt gar nicht so gut. Dadurch, dass wir diese Kamineffekte, diese Hohlräume vermeiden, ist die Feuergefahr eigentlich genauso groß wie bei jedem anderen Baustoff auch. Und natürlich muss man die Rettungswege bauen, natürlich muss man auch die Fluchtwege herstellen, aber das ist ja alltägliche Praxis.
Wie groß ist denn das Potenzial dieser modularen Bauweise, dieses seriellen Bauens? Ist dieses Prinzip zum Beispiel auch auf den Wohnungsbau zu übertragen? Und jetzt wird es ja dann ziemlich politisch auch sehr schnell.
Ja, auf den Wohnungsbau würde ich sagen sofort. Also wenn wir jetzt natürlich über Museen oder Opernhäuser nachdenken, da kommt natürlich dieses Serielle an seine Grenzen. Aber überall dort, wo ich immer wiederkehrende Raumzusammenhänge habe, was bei einer Wohnung natürlich der Fall ist oder bei einer Schule, da ist das natürlich immer einsetzbar. Und dann kann ich dann auch überlegen, ob ich mal eine 45 Quadratmeter große Wohnung mache oder 60 Quadratmeter. Das ist dann alles möglich. Ja, das geht.
Ist es vielleicht auch an der Zeit, den Plattenbau im Nachhinein ein bisschen anders zu beurteilen?
Ja, man sollte hier überhaupt nicht mal beurteilen. Also die sind ja alle bewohnt, diese Plattenbauten, und zumindest in Berlin. Also scheint es den Leuten ja gar nicht so schlecht darin zu gehen. Es hat so ein bisschen das Image, dass es natürlich alles gleich aussieht. Das können wir heute wahrscheinlich auch wahnsinnig viel besser. Die Industrie ist ein bisschen schlauer geworden und die Vorfertigungsmöglichkeiten auch in der digitalen irgendwo Welt sind natürlich ganz andere. Und das muss jetzt nicht irgendwo banal werden. Aber ich meine, man kann auch ein Steinhaus relativ banal machen und dann 20 Stück davon aneinander rein. Schön ist es dann auch nicht.
Herr Krawczyk, wie schätzen Sie das ein? Haben die Wohnungsbaupolitiker das Potenzial erkannt? Ich meine, dieses Beispiel jetzt 45 Schulen in diesem System in Berlin zu bauen, das macht ja was her irgendwie.
Ja, man muss auch dazu sagen, dass Berlin das relativ gut verstanden hat, wie das System funktioniert, oder zumindest die Bildungsverwaltung und die Senatsbauverwaltung. Da ist es wirklich angekommen und das Potenzial ist entdeckt worden. Ich denke, das würde beim Wohnungsbau auch funktionieren. Natürlich ist da ein anderer Kostendruck vielleicht auch noch vorhanden. Das System ist nicht billiger als ein klassischer Wohnungsbau. Es ist einfach nur wahnsinnig viel schneller und vielleicht auch hochwertiger. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt alles irgendwo nur noch in Kisten herstellen muss. Wenn Sie unsere Schulen sehen, wie gesagt, was uns wichtig ist, ist Atmosphäre, ist Lebensraum. Und da ist natürlich dann auch wieder die Kreativität des Architekten gefragt, was man daraus macht.
Die erste in Holz gebaute Schule in Berlin im Bezirk Mahlsdorf. Insgesamt 45 Schulen werden in Berlin nach den Plänen des Architekturbüros Enkabak entstehen. Andreas Krawczyk war das. Herr Krawczyk, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Guten Abend.
Dankeschön.
Der Maler Achim Freier hat in seinem Kunsthaus in Berlin eine große Sammlung hängen, 2300 Werke, und Erklärungen gibt es nicht. Neben den Bildern keinen Namen der Malerin oder des Malers, keinen Titel, einfach nichts. Und dort hängen dicht an dicht wertvolle Meisterwerke und Arbeiten eher unbekannter Zeitgenossen. Das schärft den Blick, der sich ausschließlich mit dem Bild beschäftigen muss. Ganz anders geht die Künstlerin Iman Issa vor. Der Kontext gehört bei ihr meist zum Bild dazu. Die sprachlichen Hinweise sind mitunter dann auch rätselhaft. Gleich werden wir von einem Werk hören mit dem Titel »Material für ein alternatives Denkmal, das für seine Bevölkerung eine Zumutung geworden ist«. Iman Issa wurde 1979 in Kairo geboren. Sie lebt seit vielen Jahren in Berlin. Seit 5 Jahren ist sie Professorin für Bildhauerei an der Kunstakademie in Wien. »Lass uns spielen« heißt ihre neue Ausstellung im Lehnbachhaus in München. Julie Metzdorf war dort.
Ausstellungen zeigen immer zwei Dinge. Das Kunstwerk und das dazugehörige Schild mit Informationen zu Titel, Entstehungsjahr, Name des Künstlers etc. Egal ob ellenlanger Erklärtext oder ein klitzekleines ohne Titel, es ist immer da, dieses Schild. Iman Issa spielt in ihrer Kunst mit dieser Konvention des Museumsbetriebs. Zu allen ihren Arbeiten gehört immer auch ein Text, er ist Teil des Werks. Allerdings erklärt er manchmal etwas ganz anderes. Zwei strichmännchenähnliche Figuren aus dünnen Metallstangen, die so gedoppelt sind, als sei die eine der Schatten der anderen, werden begleitet von der Erklärung »Zwei Frauen«. Westjordanland 2024 Inkjet-Druckfarbe und zwei Frauen Zagreb 1993 Seaprint-Farbe. Die Erklärung bezieht sich also auf Fotos, das Schild hängt aber neben einer Skulptur. Und was wohl haben die zwei Frauen im Westjordanland mit denen in Zagreb 1993 zu tun? Kuratorin Stefanie Weber.
Man ist selbst gefragt, aber man ist auch herzlich eingeladen, weil man ist nicht ganz alleine mit den Gedanken und fragt sich, warum sehe ich jetzt dieses Objekt, sondern es gibt eine Fährte von der Künstlerin, die weist zwar ein Stück weit wieder an dem Objekt vorbei, das ich sehe, aber man findet sich dann vor dem Objekt und schaut sehr genau hin, weil man verstehen möchte, aha, was meint sie denn mit dem Text? Und eigentlich ist es eine Einladung an uns alle, genau hinzuschauen.
Ähnlich lustvoll verwirrend eine Reihe von Selbstbildnissen aus etwa 50 cm großen Kunststoffformen in Schwarz oder Weiß. Alle Formen leiten sich vom Oval ab, insofern erinnern sie tatsächlich an menschliche Köpfe. Eines der eiförmigen Gebilde ist in der Mitte gespalten und leicht aufgeklappt, das sieht aus wie ein austreibender Avocadokern. Daneben der Text der Künstlerin, Selbstporträt als Alenka Župančić, die den folgenden Witz nacherzählte: Hier gibt es keine Kannibalen. Den letzten haben wir gestern aufgegessen. Dieser Text ändert die Sicht auf die Form. Plötzlich ist da kein keimender Kern mehr zu sehen, sondern ein riesengroßes Maul, das eine kleinere Version seiner selbst verschlingt. Iman Issa zeigt hier, wie stark ein Titel den Blick auf ein Kunstwerk verändern kann. Das gilt vor allem für alte Werke. Können wir ein 2.000 oder 3.000 Jahre altes Werk überhaupt richtig interpretieren?
Sie sagt, ein Werk kann nicht gleich bleiben. Das Werk verändert sich immer. Wir gucken mit unseren zeitgenössischen Augen auf etwas Altes. Und dementsprechend stellt sie schon in Frage, dass die Kunstgeschichte einfach etwas als permanent darstellt, was es gar nicht sein kann. Also dass ein Werk eine Interpretation hat oder dass ihm eine Interpretation entzogen wird und dass es dann für alle Zeiten so sein soll. Das funktioniert natürlich nicht.
Iman Issa geht es um die Frage, welchen Einfluss der historische, geografische und gesellschaftliche Kontext darauf hat, wie wir ein Werk wahrnehmen. In der Serie Heritage Storage hat sie existierende Werke von ihrem Kontext befreit und in heutigen Formen neu gestaltet. Die Statue eines knienden Herrschers wird so zu einem Dreieck am Boden, eine heilige Papyrusrolle zu einer knallroten Spirale. Archetypische Formen wie Sarkophag oder Pyramide wirken auch heute noch erhaben oder irgendwie mystisch, ohne dass wir den Kontext kennen. Eine eigene Handschrift, also einen expressiven Duktus, gibt es bei Iman Issa nicht.
Weil die Künstlerin nicht an einem subjektiven persönlichen Ausdruck interessiert ist, sondern sie möchte eigentlich, dass wir alle unser Gedächtnis anstellen an die vielen Formen, die uns sehr vertraut sind, ein Papyrus, ein Reiterstandbild, eine Pyramide und dass wir unsere eigenen Assoziationen mitbringen.
Auch eine Arbeit über Denkmäler lädt die Besucher dazu ein, im eigenen Erfahrungsschatz zu suchen. Material für ein alternatives Denkmal, das für seine Bevölkerung eine Zumutung geworden ist, heißt eines der Werke. Es zeigt zwei Lampen auf einem Pult, die abwechselnd an- und ausgehen. Eine andere Arbeit besteht aus einem an- und abschwellenden Ton. Stefanie Weber.
Alle ihre Vorschläge sind dynamisch. Das heißt, es ist nichts in eine Form gegossen, die dann bleibt. Wir haben ein zweites Werk, da geht es um ein Denkmal für einen Soldaten, der sein Land verteidigt hat. Und es ist natürlich ein sehr nationalistisches Thema. Und was sehen wir? Wir sehen vier geometrische Grundformen auf einem Sockel, die man immer anders kombinieren könnte. Man fragt sich, warum gibt es eigentlich diese Konvention, wo Situationen wie Kriege oder ganz oft ja auch Siege dann in einer festen Form dargestellt werden, die sich dann nicht mehr verändern soll?
Man merkt den Werken an, dass die Künstlerin ursprünglich Politikwissenschaften und Philosophie studiert hat. Zugleich ist es faszinierend, wie gekonnt Imen Issa mit den Formen umgeht, wie präzise und schön die einzelnen Werke sind. Eine erstaunliche Ausstellung.
Julie Metzdorf über Imen Issa und ihre Ausstellung Lass uns spielen im Lehnbachhaus in München, dort zu sehen bis Mitte April. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons, heute von Gregor Sander.
War früher doch alles besser? Ein Blick in den Berliner Tagesspiegel lässt es vermuten. Gerrit Bartels ist hier ganz beseelt, weil er Erika Tomallas Buch Gegenwart machen, eine Oral History des Popjournalismus gelesen hat und darin ist er auf die folgenden Sätze von Maxim Biller gestoßen. Wir waren die Avantgarde und das sind wir leider immer noch. Junge Journalisten von heute interessieren sich nämlich gar nicht fürs Schreiben. Sie wollen durchschnittlich bezahlte Redakteure mit durchschnittlich geschriebenen Geschichten sein. So gerne erinnert sich Bartels an Magazine wie Tempo, Wiener oder Spex, dass er das Brustgetrommel des alternden Popjournalisten Biller begeistert bejubelt. Zack, bumm, wenn das nicht sitzt. Das ist Biller-Sound, Pop-90er-Sound. Das sind Sätze, die wie nebenher auf die weniger irren, aber immer mehr werdenden Ich-Geschichten von heute zielen und wiederum gezielt auf die vermeintliche Ödnis in der Medienwelt der Gegenwart. In eben dieser Gegenwart der Mittwoch-Feuilletons behauptet Michael Pilz in der Tageszeitung Die Welt, Schallplatten werden wieder wertvoll und belegt diesen anhaltenden Retro-Trend mit folgenden Zahlen. Der Vinylkonsum hat sich in den vergangenen 10 Jahren verdreifacht. 2/3 der Käufer sind älter als 50. Aber besonders das 1/3 unter 50 macht dem Weltautor Hoffnung, genauer gesagt deren Rückkehr zum Anfassbaren. Wenn die Jugend analog mit Rollfilmen und Polaroids fotografiert, gebundene Bücher mit Farbschnitten liest, Programmkinos für Zelluloidmaschinen besucht und sich zu Filmabenden trifft mit VHS und DVD. Und daher scheint ihm nun auch der Besuch der Millennials und Gen Z im Plattenladen geradezu logisch. Niemand sollte die Motive unterschätzen und belächeln, die jüngere Leute in die Plattenläden treiben. Einige davon sind dieselben der Älteren. Das Haptische einer 12 Zoll großen Vinylplatte verpackt in ein Designobjekt, das Cover. Hören, anfassen, betrachten. Platten haben sogar eigene Gerüche. Ihre Sammelwertzuwächse sind auch in Studenten-WGs kein Geheimnis. Dass das heute aber auch genauso gut sein kann wie ein früher, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hier hat Dietmar Dart den zweiten Teil des 9 Jahre alten Animationsfilms Zoomania gesehen und fordert alle Kinobesucher ganz dringend auf, erneut Zeit mit den lebenden Gemütsaufhellern zu verbringen, die sie aus Teil 1 kennen, mit Leuten wie dem vollschlanken Geparden und Bummelpolizisten Benjamin Klarhauser zum Beispiel oder seinem Vorgesetzten, dem Kaffernbüffel Chief Bogo oder dem Mafiaboss Mr. Big, einer arktischen Spitzmaus mit Augenbrauen von Scorsese links und Theo Weigel rechts, sowie natürlich mit dem Faultier Flash. Doch damit nicht genug. In der fantastischen Stadt mit den 5 verschiedenen Klimazonen, in denen eine Häsin und ein Fuchs als Polizisten versuchen, Recht und Ordnung durchzusetzen, bekommt man laut Dart so viele neue feine Viecher vorgestellt, dass man die Nebenlieblinge aus dem Urfilm fast vergisst. Elmar Kregler von der Welt ist sogar so begeistert, dass er einen für einen Kinokritiker ungewöhnlichen Wunsch hegt. Ständig möchte man den Film anhalten und zurückspulen, weil selbst in den entlegensten Ecken der Wimmelbilder auf der Leinwand extrem viel lustiger Kobolds getrieben wird, den man bloß in den Augenwinkeln mitbekommt. Allerdings ergeben die neuen Schlangen, Biber, Ameisen, Bären und Delfine in immer noch fantastischeren Landschaften für Krekeler auch ein ganz irdisches Problem. Es stockt einem zwischendurch allerdings der Atem, wenn man an die Millionen von Merchandising-Möglichkeiten denkt, die sich auch aus dieser Geschichte ergeben und Eltern und Großeltern arm machen werden. Trotz dieser Gefahr schließen wir uns ungesehen dem abschließenden Urteil von Dietmar Dart in der FAZ an. Das sieht lustig aus und ist lehrreich.
Der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Guten Abend.